Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 der Podcast-Folge Gruppen und Ringe. Es geht nochmal um die Menge A aller durch 10 teilbaren ganzen Zahlen. Im ersten Teil der Folge haben wir gesehen, dass das eine Gruppe wird mit der Verknüpfung plus der ganz normalen Addition in den ganzen Zahlen. Jetzt setzen wir das fort und zeigen, dass diese Menge sogar einen Ring bildet. Und zwar, wenn wir die Verknüpfung plus beibehalten und dann noch die normale Multiplikation mal dazu nehmen. Und wieder gehe ich die Axiome ordentlich durch. Ringaxiom 1, plus und mal sind Verknüpfungen. Okay, zu zeigen ist, dass a mit plus eine Menge mit Verknüpfung ist und a mit mal auch. A mit plus ist, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, sogar eine Gruppe. Das heißt, da haben wir nichts weiter zu zeigen. Plus ist eine Verknüpfung. Jetzt gucken wir uns noch mal an. Zu zeigen ist also, dass für alle a und b aus a auch das Produkt a mal b in a liegt. Na gut, seien a und b aus a, dann sind sie durch 10 teilbar nach Definition von a. Es gibt also ganze Zahlen a0 und b0 derart, dass man schreiben kann, a ist 10 mal a0 und b ist 10 mal b0. Und dann kann ich ausmultiplizieren, a mal b ist dann einfach 10 mal a0 mal 10 mal b0. Da sieht man die 10 als Faktor drinstehen, das ist durch 10 teilbar. Und daher liegt auch a mal b in a. Wir haben also jetzt zwei Verknüpfungen, wunderbar. Nächste Eigenschaft, a mit plus ist eine abelsche Gruppe, das haben wir in der letzten Folge schon erledigt. R3 ist das Assoziativgesetz für die Multiplikation. Das ist auch kein Problem, denn das ist einfach die Multiplikation in den ganzen Zahlen. Da wissen wir, dass das Assoziativgesetz gilt. Jetzt kommen die Distributivgesetze. Nehmen wir also a, b und c aus a her. Dann betrachten wir a plus b in Klammern mal c. Das können wir ausmultiplizieren, weil wir ja in z rechnen, zu a mal c plus b mal c. Genauso mit dem anderen Distributivgesetz. Da haben wir einfach die Rechenregeln aus Z, die wir schon kennen, die wir da benutzen können. Okay, da haben wir jetzt also zu Fuß nachgerechnet, dass das ein Ring ist. A mit Plus und Mal. Der Ring ist sogar kommutativ, denn bei der Multiplikation kommt es auch nicht auf die Reihenfolge an. Und hier ist jetzt nochmal aufgegriffen das Thema vom letzten Mal, abelsch versus kommutativ. Wie gesagt, auch bei Gruppen, da geht es bei der Verknüpfung darum, ob die Reihenfolge eine Rolle spielt oder nicht. Kommutativ heißt die Gruppe dann und nur dann, wenn es bei der Verknüpfung nicht auf die Reihenfolge ankommt. Und zu Ehren des Mathematikers Niels Henrik Abel, der wichtige Beiträge in der Gruppentheorie geleistet hat, nennt man solche Gruppen abelsch. Manche Leute sagen auch abelsch, aber ich nicht. Abelsche Gruppen. Das heißt, es ist wirklich nur eine andere Bezeichnung für kommutative Gruppen, um einen Mathematiker zu ehren. Wenn Sie das doof finden, dann sagen Sie einfach kommutative Gruppe. Überhaupt kein Problem, alle verstehen, was Sie meinen. Bei Ringen gibt es, soweit ich weiß, keine solche Bezeichnung aufgrund einer Person. Da sagt man einfach kommutativ. Und wichtig ist nochmal, dass sich das Kommutativ bei Ringen auf die Multiplikation bezieht. Alles andere gibt keinen Sinn, denn bezüglich der anderen Verknüpfung, die wir Plus genannt haben, hat man sowieso das Kommutativgesetz. Das steht bei den Ringaxiomen mit drin. Wenn R plus mal ein Ring ist, dann hat man automatisch das Kommutativgesetz für Plus. Und nur für mal ist es nicht klar. Da hat man das bei manchen Ringen eben schon und bei manchen nicht. Wir haben für beides schon Beispiele gesehen. Okay, dann vielleicht noch so auf der Metaebene. Warum machen wir das? Was soll das Ganze? Im Prinzip geht es um Modelle für algebraische Strukturen, für Rechenregeln, für eine Art und Weise mit Zahlen oder auch mit Symbolen umzugehen. Wenn wir zum Beispiel die Sprache der Gruppen entwickeln, dann machen wir das, um das Rechnen mit Symmetrie zu modellieren. Prototyp dafür wäre, dass man eine Menge hat und die Permutationen darauf anguckt, weil man die interessant findet. Es gibt haufenweise Anwendungen dafür. Und um damit vernünftig rechnen zu können, braucht man eine Gruppenstruktur. Dann merkt man, diese Gruppenstrukturen, die kommen ja noch an ganz vielen anderen Stellen vor. Wunderbar, jetzt haben wir dafür ein gemeinsames Konzept, überlegen uns die Sachen einmal und dann kann man das tausendmal anwenden. Man muss die ganzen Rechenregeln eben nicht jedes Mal wieder nachprüfen. Das ist die Idee. Das heißt, die Gruppe ist ein Modell für eine Art und Weise, mit Elementen einer Menge rechnen zu können, die gewisse Eigenschaften hat. Und Bei Ringen ist es ähnlich. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man als Modell Set mit Plus und Mal hat, die ganzen Zahlen. Da gibt es haufenweise tolle Rechenregeln, die erfüllt sind. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, aha, ich gucke mal, wo es noch solche Rechenregeln gibt. Und dann gebe ich solchen Strukturen einen Namen, damit ich dann die Rechenregeln nur einmal nachprüfen muss und danach alles weiß. Und bei Z mit Plus und Mal hat man schon ein bisschen mehr, als man allgemein bei Ringen hat. Aber man kann sich vorstellen, dass es daher kommt. Man hat das Rechnen in den ganzen Zahlen, will das irgendwie verallgemeinern und dann kommt man irgendwann auf eine Struktur, die nennt man Ring und sagt, okay, die soll ein bisschen allgemeiner sein als die ganzen Zahlen. Da sollen so die wesentlichen Rechenregeln gelten, die wir gut finden und die praktisch sind. Und die ganzen Zahlen sind dann ein Beispiel, aber es gibt eben auch noch andere Beispiele. Und dann merkt man, ah, es gibt Ringe, die ganz besonders sind, wo jedes Element außer 0 ein inverses hat und so weiter. Und so kommt man dann zum Beispiel zum Begriff des Körpers. Denn wenn Sie mal so gucken, was für Rechenoperationen jetzt in R möglich sind, die in Z nicht alle möglich sind, dann sehen Sie da schon einen qualitativen Unterschied. Es ist sinnvoll, dass man solchen Strukturen dann nochmal einen anderen Namen gibt und dass das nicht einfach nur spezielle Ringe sind. Und so geht das dann weiter. Bei Vektorräumen wird das auch so sein, dass wir einfach merken, ah, in Modellierungsfragen kommen immer wieder solche Strukturen vor, die haben immer ganz ähnliche Eigenschaften. Da wäre es doch praktisch, wenn die einen Namen hätten und dann muss man eben nicht alles immer wieder zeigen, sondern man überlegt sich einmal, was hat das Ding für Eigenschaften, dann überlegt man sich einen axiomatischen Zugang, hat eine Bezeichnung dafür und alles, was die Axiome erfüllt, erfüllt dann auch automatisch all die Rechenregeln und all die Eigenschaften, die wir nachgewiesen haben. So läuft's. In großen Teilen der Mathematik, speziell in der Algebra, ist das ganz typisch, dass wir ausgehend von Dingen, die wir beobachten, Konzepte entwickeln und Strukturen und denen Namen geben und dann versuchen, möglichst allgemein damit zu arbeiten. Immer mit der Idee im Hinterkopf, dass das dann in ganz vielen verschiedenen Kontexten anwendbar ist. Bei Gruppen haben wir das jetzt schon gesehen, dass es wirklich praktisch ist. Überall da, wo wir eine Gruppe sehen, können wir alles benutzen, was wir darüber gezeigt haben. Bei Ringen wird uns das ähnlich gehen und auch bei den anderen Strukturen, die wir dann noch kennenlernen im Laufe der Vorlesung. So, jetzt überlege ich mal, ob ich in der gleichen Folge noch weitermache. Ja, doch, ich hatte noch ein paar Detailfragen zu Ringen und die kann ich hier eigentlich ganz gut beantworten. Zum Beispiel wurde nachgefragt bei 2,21, was ich da genau gemacht habe mit der Null. Deswegen werde ich jetzt eine Hilfsbehauptung formulieren, ganz ordentlich, die, denke ich mal, die Frage beantwortet. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Gegeben ist ein Ring T mit Verknüpfungen Kringel plus und Kulla. Und das neutrale Element für Kringel plus bezeichne ich mit 0t. Jetzt ist hier die Hilfsbehauptung. Für alle Elemente A aus dem Ring T gilt A Kulla 0t ist das gleiche wie 0t, ist das gleiche wie 0t Kulla A. Anders gesagt, wenn man in einem Ring irgendwas mit der 0 multipliziert, kommt immer 0 raus und auch egal von welcher Seite. Das haben wir einmal bei 2,21 benutzt und dann kam das gleiche für Körper nochmal wieder. Das heißt, in Wirklichkeit ist das einfach eine Ringeigenschaft, eine ganz allgemeine, die hätte ich auch ganz allgemein formulieren und dann benutzen können. Okay, überlegen wir uns, warum das stimmt. Nochmal ganz langsam. Wir fangen an mit dem neutralen Element 0t. Da das neutral ist bezüglich der Addition, ändert sich nichts, wenn wir das zu sich selbst addieren. Das heißt, 0t ist das gleiche wie 0t Kringel plus 0t. Jetzt nehmen wir diese Gleichung und multiplizieren sie von rechts mit a mit unserer Kulla-Multiplikation. Nochmal, unsere Hilfsbehauptung, die wir zeigen wollen, war ja, für alle Elemente A aus dem Ring T gilt A mal 0 gleich 0 gleich 0 mal A. Jetzt nehme ich also ein beliebiges Element A aus meinem Ring T her, nehme diese Gleichung 0t Kringel plus 0t gleich 0t und multipliziere sie mit der Kulla-Multiplikation von rechts mit A. Was kommt raus? Klammer auf, 0t Kringel plus 0t, Klammer zu, Kulla A. Gleich 0t Kulla A. Schauen wir uns die linke Seite an. 0t Kringel plus 0t in Klammern Kulla A kann ich ausmultiplizieren mit dem Distributivgesetz, das ist R4. Dann kommt raus 0t Kulla A Kringel plus 0t Kulla A. Soweit so langweilig. Rechte Seite, da steht 0t Kulla A. Und alles, was ich jetzt mache, ist, dass ich nochmal das neutrale Element der Addition dazu addiere. Da ändert sich nichts, denn es ist ja neutral. Die rechte Seite 0t Cola A kann ich also schreiben als 0t Cola A Kringel plus 0t. Wenn ich jetzt die linke und rechte Seite nach diesen Umformungen vergleiche, dann steht links 0t Cola A Kringel plus 0t Cola A. Und auf der rechten Seite steht 0t Cola A Kringel plus 0t. Wenn Sie die rechte und linke Seite der Gleichung sich anschauen, dann sehen Sie da immer zwei Terme, die durch Kringel plus verbunden sind. Und auf der linken Seite des Kringel plus steht zweimal dasselbe, nämlich 0t Cola A. Hier steht jetzt also eine Gleichung, jeweils zwei Elemente, die verknüpft werden. Und links steht dasselbe. In einer Gruppe. T ist mit Kringel plus eine Gruppe. Das gehört zu den Ringaxiomen. Das heißt also, dass wir jetzt die Kürzungsregel, die wir ganz allgemein für Gruppen gezeigt haben, in Lemma 2.5, dass wir die benutzen können. Wir nehmen die Gruppe T mit Kringel plus, wenden die Kürzungsregel dort an und dann sehen wir, dass man das, was auf der linken Seite steht, was gleich ist, wegkürzen kann. Und übrig bleibt 0t Cola A ist 0t. Und das ist ein Teil unserer Behauptung. Wenn man jetzt die Reihenfolge von A und 0 umdreht, dann, und das zeigen will, dass da auch 0 rauskommt, dann kann man genau den gleichen Trick nochmal benutzen. Man fängt wieder mit der Gleichung 0t Kringel plus 0t gleich 0t an, aber diesmal multipliziert man nicht von rechts mit a mit der Cola-Multiplikation, sondern von links. Und ansonsten ist die Idee aber genau dieselbe. Und dann funktioniert das. Dieses Argument haben wir zweimal benutzt. Einmal haben wir das in Lemma 2.21 benutzt, als es darum ging zu zeigen, dass der Kern ein Ideal ist. Da habe ich nämlich diese Hilfsbehauptung an einer Stelle gebraucht und eingesetzt. Und dann kam das noch in Lemma 2.23 vor. Da haben wir einen Körper, K plus Kringel, und wollten zeigen, dass in einem Körper die Multiplikation mit 0 immer zu 0 führt. Da haben wir genau das gleiche Argument benutzt. Es gab noch einen zweiten Teil, wo wir gesagt haben, dass die Multiplikation mit 1 das Element immer gleich lässt. Und da habe ich das in der Vorlesung ja so gemacht, in dem Argument, dass ich gesagt habe, naja, wenn, also nennen wir das Element aus dem Körper A und das neutrale Element für die Multiplikation 1, 1k, dann sollen wir ja zeigen, A Kringel 1k ist A und das ist auch das gleiche wie 1k Kringel A. Wenn A nicht 0 ist, dann können wir uns auf den Standpunkt stellen, naja, ohne 0 haben wir ja bezüglich Kringel eine Gruppe. Das ist K2. Das heißt, dann wissen wir, dass 1k sich dort als neutrales Element verhält und dann stimmt die Gleichung. Nur dann, wenn a 0 ist, muss man überhaupt noch extra arbeiten. Aber wenn a 0 ist, dann setzen wir das einfach ein und dann steht da 0 Kringel 1k gleich 0. Das stimmt wegen der Aussage über die 0, die wir uns vorher schon überlegt haben. Und deswegen hatten wir dann alles gezeigt insgesamt. Auf 2 und 3 gehe ich jetzt noch mal kurz ein. Es gab eine Rückfrage zu Lemma 2.23, aber ich war mir nicht ganz sicher, auf welchen Teil die sich bezieht. Wenn jetzt schon alle Ihre Fragen beantwortet sind, super, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ansonsten bleiben Sie noch 2 Minuten dran. Dann sage ich nämlich noch was zu Teil 2 und 3 von dem Lemma. In Teil 2 steht eine Gleichung, bei der es darum geht, dass man das additive Invertieren bei einem Produkt an mehreren Stellen machen kann. Wenn ich zwei Körperelemente habe, A und B, und die multipliziere mit der Kringelmultiplikation, dann ist egal, ob ich b additiv invertiere und das dann ausrechne oder ob ich das Gesamtprodukt additiv invertiere oder ob ich a additiv invertiere. Es kommt überall dasselbe raus. Das Minuszeichen darf ich sozusagen an verschiedene Stellen schreiben. Und begründet haben wir das damit, dass wir gesagt haben, naja, in der Mitte, minus in Klammern a Kringel b, da steht das additive Inverse von a Kringel b. A Kringel b ist ein Element des Körpers. Der Körper bildet mit plus eine Gruppe. Jedes Element hat dort also ein Inverses und dazu sagen wir dann additives Inverses. Und genau das ist dieses minus in Klammern a Kringel b. Additive Inverse sind eindeutig bestimmt. Wenn wir also zeigen können, dass die anderen beiden Ausdrücke, die da stehen, ebenfalls ein additives Inverses zu a Kringel b sind, dann müssen sie mit dem einen, was wir schon kennen, übereinstimmen. Auch hier benutzen wir wieder Gruppeneigenschaften. Wir benutzen, dass K mit plus eine Gruppe ist Und das in einer Gruppe, das inverse immer eindeutig bestimmt ist. Wenn wir ein Element vorgeben, dann gibt es dazu nur genau ein inverses. Und in dem Fall geben wir A-Kringel B vor. Und dieses Element hat bezüglich der Addition nur genau ein inverses, und zwar minus in Klammern A-Kringel B. Wenn also die anderen beiden Sachen, die da stehen, auch zu A-Kringel B invers sind, bezüglich der Addition, dann müssen sie mit diesem Element minus in Klammern A-Kringel B übereinstimmen. Das ist der Witz. Das heißt, mal wieder benutzen wir eine allgemeine Gruppeneigenschaft. Wie haben wir das ausgerechnet? Na, wir haben einfach die Ausdrücke genommen, haben sie mit Plus verknüpft mit A-Kringel B und haben dann irgendwie geschickt rumgerechnet. Da haben wir eigentlich nur das Distributivgesetz benutzt. Ich gehe nochmal ein Beispiel ausführlich durch. Wir nehmen mal den Term, der vorne steht, A-Kringel in Klammern minus B. Um zu zeigen, dass der additiv invers ist zu A-Kringel B, muss ich ja nur die beiden addieren und gucken, dass 0 rauskommt. Also addiere ich die und schreibe hin, was da rauskommt. A-Kringel B plus, Klammer auf, A-Kringel minus B, Klammer zu. Dann darf ich mit dem Distributivgesetz das zusammenfassen. Ich klammer sozusagen A aus und habe dann da stehen A-Kringel in Klammern B plus minus B. B und minus B sind zueinander invers bezüglich der Addition. Das heißt, wenn ich die addiere, muss das neutrale Element der Addition rauskommen und das ist 0. Dann steht da insgesamt jetzt also A-Kringel 0. Aber für A-Kringel 0 haben wir in Teil 1 gezeigt, dass da 0 rauskommt. Insgesamt sehen wir jetzt, dass A-Kringel minus B additiv invers ist zu A-Kringel B. Und deswegen muss das Element übereinstimmen mit dem eindeutig bestimmten additiven Inversen minus in Klammern A-Kringel B. Eine ähnliche Idee haben wir für den anderen Term benutzt. Minus A in Klammern Kringel B, da war die Idee genau die gleiche. Und zum Schluss noch Aussage 3. Die sogenannte Nullteilerfreiheit, da muss man sich einfach nur klar machen, was es bedeutet, dass K ohne 0 mit der Multiplikation eine Gruppe bildet. Das heißt ja insbesondere, dass die Kringelmultiplikation eine Verknüpfung ist auf der Menge K ohne 0. Und eine Menge mit Verknüpfung, das haben wir uns ganz zu Beginn angeschaut, ist eine Menge, bei der je zwei Elemente aus der Menge miteinander verknüpft, wieder in der Menge landen. Heißt also bei uns, wenn man zwei Elemente aus K hernimmt, die beide nicht 0 sind und sie dann mit der Kringelmultiplikation verknüpft, dann muss das, was rauskommt, auch wieder in K liegen ohne 0. Und das war das Argument, was wir in 3 benutzt haben. Wir haben also A und B aus K, das Produkt mit der Kringelmultiplikation ist 0. Angenommen, A und B wären beide aus K ohne 0, dann würde das Argument, was ich gerade erklärt habe, Menge mit Verknüpfung, implizieren, dass dann A-Kringel B auch in K ohne 0 liegt. Aber wir haben ja A und B gerade so hergenommen, dass das Produkt doch 0 ist. Und das ist ein Widerspruch. Der Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, dass A und B beide nicht 0 sind. Wenn das also falsch ist, dann muss entweder A oder B oder sogar beide 0 sein. Das war das Argument aus 3. Damit habe ich, glaube ich, tatsächlich alle Fragen, die Jean-Luc mir gegeben hat, beantwortet. Ziemlich viel auf einmal und ich hoffe, dass da jetzt wirklich für alle was dabei war. Wenn ansonsten noch Fragen auftauchen, dann wie immer einfach bei mir melden. Bis später!